auch ihre Identität in Christus erkennen. Das ist unser Wunsch, unser Herzschlag und die gute Nachricht des Evangeliums, diese Botschaft der Versöhnung, diese Gnadenbotschaft, die hat Menschen vor 2000 Jahren bewegt, die bewegt Menschen nach Ecuador zu gehen und die bewegt Menschen wie uns Gemeinde zu gründen und was für Gott zu bewegen. Ich freue mich ganz besonders auch über das Miteinander, das wir in Stuttgart als Gemeinden haben. Der Roland war selber bei uns schon zum Predigen und es war großartig. Vielen Dank, dass ihr den ab und zu mal ausleiht. Und bei uns war es kein Risiko, ihn einzuladen. Er ist ein bisschen Risiko eingegangen, um mich einzuladen und auch noch, wenn er nicht da ist. Aber es ist schön, einfach unter euch zu sein. Vielleicht noch ganz kurz zu meiner Familie. Ich bin verheiratet mit der Lissi. Wir haben 3 Kinder, so sehen die aus, falls ihr mal die in Stuttgart irgendwie begegnet, dann wisst ihr, wer das ist. Wir sind schon über 15 Jahre verheiratet und vor 16 Jahren habe ich meiner Frau, damals noch nicht Frau, eine entscheidende Frage gestellt. Ganz klassisch bin ich damals im Schnee auf die Knie gegangen und habe gefragt, willst du meine Frau werden? Und diese Frage, die hat ganz, ganz viel in meinem Leben verändert. Fragen, die richtigen Fragen, die ändern alles. Fragen sind entscheidend. Wisst ihr, Fragen können so entscheidend sein, dass sie Weichenstellen sind für Entwicklungen, für Veränderungen. In unserem Leben und global gesehen. Anfang der 70er Jahre gab es mal einen Mann in Amerika, in der Nähe von Chicago, der sich die Frage gestellt hat, der hieß Martin Cooper, hat sich die Frage gestellt, warum muss ich an einem Ort anrufen, wenn ich eigentlich einen Menschen sprechen will? Warum muss ich an einem Ort anrufen, wenn ich eigentlich einem Menschen sprechen will? Das war seine Frage und wir wissen, was die Antwort war. Das erste Mobiltelefon. Nicht in dem Format, ein bisschen größerer Kasten. Aufgrund einer Frage sitzen wir heute da und checken im Gottesdienst die E-Mails. Oder schreiben uns gegenseitig WhatsApp-Nachrichten. Fragen sind entscheidend. Ein Freund von mir sagt immer wieder, die Qualität deines Lebens hängt ab von den Fragen, die du dir stellst. Die Qualität deines Lebens hängt ab von den Fragen, die du dir stellst. Wie soll ich bloß durch den Tag kommen? Wie schaffe ich es heute, all diese Aufgaben zu bewältigen? Ja? So eine Frage, die mich beschäftigt oft. Wie können wir auch diesen Monat wieder alle Rechnungen bezahlen? Wie schaffe ich besser dazustehen als mein Kollege? Was sind die Aufgaben, die Gott heute für mich vorbereitet hat? Wem kann ich heute Gutes tun? Wie kann ich meinem Partner oder meinem Freund ermutigen? Welche Fragen stellst du dir täglich? Welche Fragen bestimmen die Qualität deines Lebens? Wisst ihr, Fragen stellen wir uns persönlich, Fragen stellen wir uns auch als Gemeinde und es ist auch wichtig, dass wir uns als Gemeinden die richtigen Fragen stellen. Es ist nämlich was völlig anderes, ob ich frage, wie bringe ich meine Gemeinde zum Wachsen? Oder ob ich frage, wie multiplizieren wir gemeinsam das Reich Gottes? Eine völlig andere Frage. Wisst ihr, Fragen, die formen unser Denken, die setzen die Prioritäten, die wir haben und die lenken unser Handeln. Das ist, was Fragen tun. Gott fordert mich immer wieder heraus in meinen Fragen, um mir eine neue Perspektive zu geben. Und so gab es eine eindrucksvolle Situation, in der Jesus einen seiner Jünger, den Philippus, durch eine Frage ins Nachdenken gebracht hat. Hey Philippus, sagte er da, wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen. Das scheint erstmal überhaupt keine unlösbare Frage zu sein, wenn man irgendwie an den Besuch von einer Familie oder ein paar Freunden denkt, die vorbeikommen sollen. Doch wenn man weiß, dass sich beide eben nicht in irgendeiner kleinen Küche gegenüberstanden, sondern sie auf dem Feld waren, umgeben von 5000 hungrigen Vätern samt ihrer Familien, dann wird es plötzlich eine knifflige Frage. Philippus war nicht für seine mathematischen Fähigkeiten und Kompetenzen bekannt. Judas verwaltete schließlich die Kasse. Ja. Und so hat dieser Philippus angefangen zu rechnen. Er kam ins Schwimmen und hat gesagt, wenn so viele Männer da sind, was verdient man nochmal an einem Tag? Ein Jahresgehalt, 200 Denare, aber das würde ja nicht mal reichen, um jeden, der hier ist, irgendwie nur ein bisschen zu geben. Und während er versucht, durch wildes Kalkulieren eine Antwort auf diese Frage zu finden, lesen wir im nächsten Vers, dass Jesus gar keine Antwort wollte. Jesus wollte ihn, heißt es, mit dieser Frage auf die Probe stellen. Die Elberfelder Bibel sagte, er wollte ihn mit dieser Frage prüfen. Und jetzt kommt, ich finde es der Hammer, da heißt es, er selbst wusste genau, was er tun wollte. Jesus suchte keine Antwort. Er wusste, was er tun wollte. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du mir hier diese Frage stellst. Und du weißt doch, was du tun wolltest. Aber was wollte er denn mit dieser Frage bezwecken? Jesus stellte die Frage, damit in Philippus etwas geschieht. Wenn Gott Menschen prüft, wenn Gott Menschen auf die Probe stellt, dann immer mit der Absicht, dass sie Gott entdecken, dass das Gute hervorkommt, dass Glauben geweckt, freigesetzt, gefestigt und erweitert wird. Und das können wir durch die Bibel durchsehen. Gott hat niemals und wird niemals jemanden zum Stolpern bringen. Es ist keine Prüfung, wenn wir da Prüfung lesen, die wir aus der Schule kennen oder aus der Uni, wo wir irgendwie über eine Hürde hüpfen müssen, bei der wir versagen können. Fragen ist ein Weg, den Gott benutzt, um Glauben in dir zu wecken. Jesus wollte mit dieser Frage in Philippus Glauben wecken und Glauben in ihm erweitern. Und genau das möchte er heute auch in deinem Leben tun. Er möchte Glauben in dir wecken. Doch lass uns zu dieser genialen Geschichte der Speisung der 5000 zurückgehen und die mal von Beginn an anschauen. Die Jünger, die kamen zurück von ihrem ersten Missionseinsatz. Und die waren voll Adrenalin noch aufgepumpt, aufgrund der Heilungen, aufgrund der Umkehrungen, die bei diesen Menschen geschehen sind. Und sie erzählen natürlich Jesus alles voller Begeisterung. Und es war dann Jesus, der den Vorschlag machte aufgrund des großen Trubels. Es war ein Kommen und Gehen. Und er sagt, wisst ihr was, Jungs? Lasst uns mit dem Boot mal an einen einsamen Ort fahren, damit wir ausruhen können und auch endlich mal Zeit haben, etwas zu essen. Und das taten sie. Sie fuhren mit dem Boot an einen einsamen Ort, doch leider nicht unbemerkt. Und so ist eine große Menschenmenge ihnen nachgefolgt. Und als Jesus aus diesem Boot ausstieg, die Menschenmenge erblickte, da heißt es, er war innerlich bewegt. Er war innerlich bewegt. Und er nahm sich Zeit, sie zu lehren und all das Programm, was sie geplant haben, über den Haufen zu schmeißen. Kannst du dir Jünger vorstellen? Hatten auch nichts gegessen. Schön, dass Jesus aufs Essen verzichten will, dachten sie. Und Stück für Stück hatten die Jungs bestimmt Löcher im Bauch. Kennt ihr das, wenn es so richtig wehtut vor Hunger? So ein Hungerascht zu haben? Und als sie merkten, dass es später und später wurden und dass sie nicht mehr die Einzigen waren, die Hunger hatten, sondern dass bei jetzt an diesem Abend mittlerweile alle Hunger haben müssten, dachten sie, ich glaube, wir berichten mal Jesus und klären ihn mal auf über die Situation hier. Und so machten sie Jesus aufmerksam und sagten zu ihm, Jesus, wäre es nicht besser, wenn du langsam zum Schluss kommst? Und den Menschen die Chance gibt es, die Hunger haben, dass sie weggehen und was zu essen kaufen können. Jesus sagt nicht zu ihnen, oh ja, ey, Entschuldigung, ihr wisst ja, wenn ich predige, geht mit mir immer der Gaul durch. Und ihr habt ja so recht. Gut, dass ihr euch Sorgen macht, wir schicken sie weg. Nein, Jesus hatte eine andere Antwort. Er sagte, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Wie bitte? Warum das denn? Was haben wir 12 denn mit ihrem Hunger zu tun? Wisst ihr, Sorgen schicken die Probleme weg. Jemand sollte sich doch mal um ... kümmern. Kennt ihr das? Mitgefühl, inneres Bewegtsein, Anteilnahme führt zum Handeln. Ich werde Verantwortung übernehmen. Weiß nicht, ob du heute Morgen da bist und du dir überlegst, ach, wo bist du jetzt gerade reingeraten? Und du hast sonst nichts mit Jesus zu tun, dann ist die Botschaft heute Morgen eigentlich nicht für dich. Du kannst dich entspannt zurücklegen. Aber wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, dann darf ich dir heute Morgen sagen, dass du bestimmt bist, berufen bist, dafür Verantwortung in deiner Welt zu übernehmen und über dich hinaus zu leben. Nicht sorgen, sondern handeln. Wisst ihr, es gäbe viele Punkte, über die wir uns Sorgen machen könnten. Es gibt eine geistliche Verlorenheit der Menschen in deinem, in meinem Umfeld, direkt in meiner Familie gibt es Menschen, die Jesus nicht kennen, die keine Ahnung haben. In meiner Nachbarschaft gibt es die. Da, wo ich arbeite und mich aufhalte, gibt es die. Die gibt es in unserer Stadt. Es sind mehr als 0,1% hier Christen. Aber wie viel sind's? Nicht nur geistliche Verlorenheit, auch ein sozialer Schmerz. Aufgrund von Scheidungen, Kinder, die ohne Vater aufwachsen müssen, Einsamkeit von Menschen, Prostitution und so weiter und so weiter. Wir könnten die Liste länger machen. Manchmal erleben wir diese Dinge ganz nah in unserem Umfeld und manchmal beobachten wir solche Sachen eher aus der Ferne. Und dann gibt es noch diesen systemischen Zerbruch, der in den ganz unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen auch unserer Stadt da ist, weil wir kein christuszentriertes Weltbild, kein christliches, biblisch fundiertes Menschenbild mehr haben. Das merken wir immer dann, wenn wir angucken, was versucht eigentlich die Kunst darzustellen? Was sind eigentlich die Texte von diesen Songs, die im Radio die ganze Zeit spielen? Oder wenn wir die Wirtschaft angucken, geht es vornehmlich um Gewinnmaximierung. Und wisst ihr was? Irgendeiner bezahlt ja den Preis. Einer bezahlt immer. Oft die Mitarbeiter. Was ist die Wahrheit? Oder richtig oder falsch? Und was für eine Rolle spielen die Medien dabei? Was haben die für eine Agenda? Und man könnte weiterführen. An die Bildung gehen, an die Politik, das Soziale angucken, die Kirche und den Sport. Und meine Frage ist, die Frage ist, bewegt dich das? Bewegt dich das? Fühlen wir mit oder sind wir gleichgültig? Wisst ihr, viele Christen machen automatisch noch keine bessere Stadt. Ob sie Jesus kennen oder nicht. Viele Christen machen noch automatisch keine bessere Stadt. Und ich habe leider nicht die Zeit, euch ein paar Studien aus Amerika von ein paar Städten zu zeigen oder auch von Nationen, die christlich sind und man glaubt nicht, was da abläuft. Viele Christen machen noch keine bessere Stadt. Durch Sorgen allein gestalten und erbauen wir unsere Stadt noch nicht. Es braucht einen Paradigmenwechsel vom Sorgen hin zum Handeln. Gebt ihr ihnen zu essen. Das ist das, was Jesus gesagt hat. So, die Jünger waren überfordert. Was soll man nur machen? Wo soll man einkaufen gehen? Und wer bezahlt es? Aber Jesus ist nicht in Hektik verfallen. Der ließ sich erstmal berichten, was alles da war. Und die Jünger kamen zurück und sie brachten 2 Fische und 5 Brote. Auf die Fische habe ich heute Morgen mal verzichtet im geschlossenen Raum, wenn es okay ist. Das brachten sie an. Und alle Jünger, selbst der Philippus, ja, nicht das Genie, alle wussten, das reicht hinten und vorne nicht. Es reicht hinten und vorne nicht. Doch Jesus macht die nächste klare Ansage und sagt, was zu tun ist. Und sagt, lagert diese Menschenmasse in Gruppen zu 150. Und kannst du dir vorstellen, wie so 12 junge Männer, Jugendliche, null Erfahrung im Koordinieren von Menschenmassen versuchen, Gruppen zu formen von hungrigen hungrige Leute waren da, Familien, und dass die sich zu 50 und 100 lagern. Das ist ein Wunder in sich, dass es geklappt hat. Und sollte diese Durchschnittsfamilie da so 4- oder 5-köpfig sein, dann reden wir von ungefähr 300 Gruppen. Nur damit wir das Bild haben von 300 Gruppen, die vor ihnen saßen. Warum glaubst du, hat Jesus diese Menschenmenge in Gruppen setzen lassen? Ich glaube, er wollte sicherstellen, dass am Ende alle zu essen hatten. Wisst ihr, in unserer Stadt, da gibt es so viele verschiedene Gruppen von Menschen. Es gibt so viele Nachbarschaften. Es gibt so viele unterschiedliche Milieus. Und es gibt, Gott sei Dank, ganz, ganz vielfältige, unterschiedliche Gemeinden, die sich alle um unterschiedliche Menschen kümmern. Viele mit dem gleichen Ziel, Gott gemeinsam groß zu machen und das gleiche Wunder zu erleben. Und darf ich dich persönlich, ich weiß, wird bestimmt nachher noch angesagt, darf ich dich persönlich zu diesem 3G-Gottesdienst einladen? Das ist ein Sonntag, wo wir als Gemeinden, die miteinander unterwegs sind, zusammenkommen wollen. Und euer Pastor und ich haben es initiiert, also ihr müsst sozusagen kommen. Ihr müsst ja nur in eine andere Tür reingehen morgens. Also kommt normal, unten sind Flyer, nehmt die mit, ladet Leute ein. Vielen Dank dafür. Als ich nun diese Gruppen von zu 100 und zu 50 gelagert hatten, heißt es in der Bibel, nahm Jesus die 5 Brote. Und die 2 Fische. Ja. Und er blickte zum Himmel auf und dankte dafür. Und dann brach er die Brote in Stücke. Und wisst ihr, was dann passierte? Dann gab er sie seinen Jüngern. Stell dir mal vor, du bist einer von diesen Jüngern. Und du hast jetzt die grandiose Aufgabe, auf deine circa 25 Gruppen zuzugehen von 150. Und während du zur Gruppe von 100 unterwegs bist, biegst du spontan ab und denkst, ich starte mal lieber mit den 50. Was glaubst du, wie groß oder klein das erste Stück gewesen ist, was der Jünger abgebrochen hat? Was glaubst du, wie sich der Erste gefühlt hat und wie der geguckt hat, als er dieses Stück bekommen hat? Man wusste, die Jünger waren ja nicht dumm. Das musste ja für viele Leute reichen. Und in der Bibel heißt es, als die Jünger angefangen haben, das Brot zu brechen. Und sie das Brot ausgaben. Da merkten sie auf einmal, wie sich das Brot mitten in ihrer Hand multipliziert. Und was glaubst du, wie es dem Jünger gegangen ist, der gesehen hat? Wow, was findet da in meiner Hand statt? Der hat größere Stücke genommen und Und als sie alle gegessen haben, gesagt, hey Leute, wer will Brot? Ich habe noch große Stücke. Und er hat die Dinger geschmissen und das ist übrigens frisches Brot. Guten Appetit. Wow, was für ein Moment. Wow, was passiert hier? Was macht Jesus? Wisst ihr, die Herausforderung, die wir hatten, die Herausforderung, die da war, war im Vertrauen, in der Abhängigkeit zu Gott, das erste Stück Brot zu brechen und es auszuteilen. Das war die Herausforderung. Wisst ihr, nicht sich zu sorgen, sondern Gott zu vertrauen und zu handeln, darum geht's. Gott fordert von dir nicht irgendwas Unmögliches. Gott fordert von dir, das Mögliche zu tun. Wenn du bereit bist, das Brot zu brechen, das Mögliche, dann wird er das Unmögliche in deinem Leben mit dir tun. Wisst ihr, Jesus war nicht derjenige, der das Brot hinter sich oder bei sich gebrochen hat und dann einen riesen Berg hier aufgebaut hat, sodass die Jünger nur hingegangen sind und sich bedient haben. Er hat das Brot in die Hände der Jünger gegeben und sie mussten es brechen. Wisst ihr, Jesus möchte die Wunder mit uns tun. Wir sind eingeladen, es mit ihm zu machen. Ist das nicht genial? Und wisst ihr, was die Bibel dann sagt? Am Ende sagt sie, und alle aßen und wurden satt. Nicht durch einen Krümel. Und am Schluss sammelt man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben waren. 12 Körbe. Ein ganz tolles Bild, was hier Jesus auch gebraucht, so wie der Vater damals sein Volk in der Wüstenwanderung versorgt hat, so baut hier Jesus mit den 12 Körben, 12 Stämme auf und sagt, ich versorge euch, ich bin das Brot des Lebens, das kommt später. Da steckt so viel drin, haben wir heute Morgen leider keine Zeit zu, aber so wie Jesus die Jünger damals gesandt hat, so hat Jesus dich gesandt in deine Welt, in deine Familie, in deine Nachbarschaft, in da, wo du dich aufhältst, hin zu deinem Arbeitsplatz. Bist du gesandt? Aber das Wunder fängt immer im Kleinen an, mit der Bereitschaft, das Brot zu brechen, das er dir in die Hand gegeben hat. Was hat Gott dir in deine Hände gegeben? Was hat Gott dir in deine Hände gegeben? Und höchstwahrscheinlich wissen viele, was das ist. Und es kann so unterschiedlich sein. Es ist deine Geschichte mit ihm. Es sind Gaben, Fähigkeiten. Es ist ein Herz für gewisse Menschen. Es sind Beziehungen, Möglichkeiten zu gestalten, die du hast. Gott hat dir viel in deine Hand gegeben. Und ob es viel oder wenig ist, das spielt auch keine Rolle. Die Frage ist, ob wir es brechen und austeilen. Brechen und geben. Wisst ihr, Gott fordert uns in der Regel nicht dazu auf, etwas Zusätzliches oder etwas Separates zu tun, mit dem wir sonst überhaupt nichts zu tun haben. Ich mache das nochmal, weil mir das so wichtig ist. Gott fordert uns in der Regel nicht dazu auf, etwas Zusätzliches oder Separates zu tun, mit dem wir sonst nichts zu tun haben. Jesus ermutigt uns, da wo er uns schon hingestellt hat, diese Dinge mit einem anderen Selbstverständnis, mit einem anderen Denken zu tun. Das ist, was Jesus möchte. Jesus möchte nicht, dass du 2 Stunden zusätzlich noch irgendwo gibst. Es ist schön, wenn du das machst. Er möchte, dass du in deiner Familie, dort an deinem Arbeitsplatz, wo du vielleicht 40 oder 50 Stunden bist, mit dem anderen Verständnis lebst. Und genau da kommen, an diesem Punkt kommen unsere Fragen wieder ins Spiel. Welche Fragen hast du dort, wo Gott dich hingestellt hat? Und wenn wir an die Sorgen oder an das Handeln denken, könnten wir fragen, wo möchte ich der geistlichen Verlorenheit begegnen heute? Oder was kann ich konkret für den sozialen Schmerz tun, für meinen Kollegen, der vor der Scheidung steht? Wie kann ich Wiederherstellung in dieses Unternehmen bringen oder in diese Schule, in die Gott mich hineingestellt hat? Am Dienstag habe ich eine E-Mail von einem Freund erhalten. Und ganz unten schreibt er noch: PS, habe heute eine Stunde lang mit einer Oberstufenschülerin über ihre schwierige familiäre Situation geredet und durfte am Schluss noch für sie beten. Sie hat geweint und sich bedankt mit den Worten: Das hat noch nie jemand für mich gemacht. Ein Tag später hat er einen Brief bekommen, wo sie gesagt hat, es war so, als ob ihr die ganze Last von den Schultern gefallen ist und sie hat sowas noch nie erlebt. Wisst ihr, Gott fordert uns auf, nicht das Unmögliche zu tun, er fordert uns auf, das Mögliche zu tun. Und er übernimmt die Verantwortung, dann die Leute zu sättigen und ihnen genau das zu geben, was sie brauchen. Das macht er. Dann ist da eine Grundschullehrerin mit Kompetenzen im Bereich Erziehung, die ich kenne. Und vor 3 Jahren kam sie auf die Idee, nachdem sie immer wieder in die Kinder investiert als Grundschullehrerin, warum investiere ich nicht mal in die Eltern? Und die haben an ihrer staatlichen Schule einen Erziehungskurs mit christlichen Inhalten gestartet, den die 4-mal im Jahr machen. Und sie können heute den Effekt von diesem Kurs in der Schule merken. Ist nicht genial? Jemand, der anfängt, sich zu fragen, was habe ich? Was hat mir Gott an der Kompetenz gegeben und wie kann ich es austeilen? Wie kann ich es brechen und geben? Im Kleinen. Wir brauchen nicht die großen Geschichten. Wir brauchen die Geschichten von gewöhnlichen Menschen. Und ich habe eine dritte Geschichte für euch. Und weil wir im Kino sind, dachte ich, bringe ich das auf dem Film mit. Genau, kannst einfach abspielen. Herzlichen Dank.
Ich ziehe Gott in alles rein. Also wir haben, wenn eine Maschine kaputt geht, dann gehe ich runter und lege die Hände auf und sage, im Namen Jesu funktioniere wieder. Und es gibt Momente, wo das schon geschehen ist, dass die Maschine wieder gelaufen ist, zum Erstaunen unserer Mitarbeiter. Oder dass ein Stapler stehen bleibt in der Mitte der Halle und keiner kann mehr raus oder reinfahren. Und dann kommt der Chef, der dann halt seinen Gott bittet und dann springt das Ding wieder an und läuft wieder. Und die Mitarbeiter reden da heute noch von. Hier bei Otto Schneider stellen wir Produkte für die Lagertechnik her, für die Intralogistik, und zwar Holzplatten, die als Fußböden für die Regalanlagen eingesetzt werden. Das heißt, Kommissionierbühnen, Vorzonen, Gänge, da machen wir hochtechnisierte Fußbodenelemente. Mein Glaube ist die Grundlage meines Handelns. Ich möchte die Beziehung zu Gott eigentlich reinbringen in die ganzen Abläufe, Entscheidungen, täglichen Entscheidungen, täglichen Probleme. Meine Mitarbeiter wissen alle, dass ich an Jesus glaube, dass ich Christ bin, dass ich das auch lebe. Da kommt keiner dran vorbei. Sie wissen aber auch, dass ich sie stehen lasse und dass ich sie nicht zu irgendwas drücke oder zwinge, außer wie wir miteinander umgehen. Das heißt, Vergebung, Wahrheit, Dinge offen kommunizieren, das sind Grundlagen, die ich einfordere oder die ich haben möchte, wenn da irgendwelche Schwierigkeiten da sind. Dadurch ist eine Atmosphäre entstanden, wo die Leute dann auch profitieren von dem, was wir hier installiert haben und das eigentlich ganz gut finden.
Ich bin seit 18 Jahren im Unternehmen und konnte die ganze Zeit auch von mitverfolgen, wie der Schneider sich so entwickelt hat, was das Beten, Thema Gott, Jesus angeht, dass er das immer mehr fokussiert hat, dass er um Aufträge betet, auch Betriebsklima. Also am Anfang klingt das sehr strange, auch gerade für fremde Leute, die jetzt neu reinkommen, das dann sehen. Aber es hat uns gezeigt, die letzten 18 Jahre einfach, was wir teilweise für Aufträge hatten, wie viel Glück wir hatten, das hat schon nichts mit Glück zu tun. Das muss wirklich was damit zu tun haben, dass er wirklich einen sehr guten Draht nach oben hat.
Hier in der Firma Otto Schneider haben wir einen Gebetsraum. Mit dem Gebetsraum hat alles angefangen, vor circa 5 Jahren. Und hier beten wir zweimal in der Woche Gott an.
Der Upper Room ist das Herzstück unseres Dienstes, weil das ein Ort ist, wo wir denken, dass die Gegenwart Gottes da ist. Und unser Wichtigstes ist, dass wir einen Rahmen geben möchten, dass Menschen in die Begegnung mit Gott kommen.
Wir haben dann immer mehr Räume Gott zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben es geöffnet auch für Veranstaltungen von anderen Gemeinden oder anderen Gruppen, die hierher kommen können, die hier anmieten können. Und auch hier aus dem Ort, wo Menschen hier feiern können und wir damit Gott die Ehre geben, indem wir ihm Raum machen für Veranstaltungen aller Art. Zum Beispiel, als die katholische Kirche hier im Ort renoviert wurde, hat dann der Bischof aus Mainz seine Genehmigung gegeben, dass die Gläubigen umgezogen sind hier in unsere Räumlichkeiten. Dann hat die katholische Kirche hier mit entsprechenden Orgelklängen hier ihren Gottesdienst gefeiert. War für uns ein Highlight, die haben wir gerne begrüßt und wir haben gute Kontakte zu allen Gemeinden hier in der Umgebung.
Da der Ziel unseres Dienstes überhaupt ist, dass die Menschen in eine gesunde Beziehung zu Gott kommen und wir mit unserem Dienst den Rahmen dazu geben, gehört auch dazu, dass wir einen Gebetsdienst anbieten, wo sie wirklich Rettung, Heilung, Befreiung erleben. Dieser Dienst nennt sich Sozo, was das griechische Wort dafür ist. Jeden Dienstagmorgen haben wir das Haus voll mit ausländischen Frauen aus Eritrea, aus Syrien, aus dem Libanon, aus Afghanistan, wo auch immer Flüchtlinge herkommen und hier neue Heimat in Deutschland suchen. Das hat uns sehr berührt. Wir haben überlegt, wie können wir einen Beitrag dazu leisten, dass diese Menschen hier ankommen und integriert werden in die Gesellschaft. Uns waren besonders die Mütter auf dem Herzen, weil die jetzt eher nicht so gesehen werden. Die ja auch gerne den Grund haben, wir müssen ja bei unseren Kindern sein. Und dann haben wir gesagt, gut, dann bieten wir einen Deutschkurs an für Mütter und betreuen währenddessen die Kinder. Alles, was ich hier mache und anbiete in den Räumen, mache ich, weil ich auf dem Herzen habe, dass die Leute echt die Liebe Gottes für sich persönlich empfangen, in Anspruch nehmen. Weil meine Message ist, dass sie das, was sie tun, tun, weil sie geliebt sind. Und nicht, um geliebt zu werden.
Was mich richtig begeistert hier in dieser Firma ist, dass wir Lösungen schaffen können, dass wir mit Gott Ideen haben können, wo wir Leute zusammenbringen, wo wir Beziehungen aufbauen können, wo wir technische Lösungen, aber auch kaufmännische Lösungen bieten können. Einmal in die Branche hinein, aber auch dann mit unserem Veranstaltungszentrum hier im Rhein-Main-Gebiet den Menschen und den Organisationen und den Kirchen auch dienen können, dass die zusammenkommen und dass wir einfach in eine größere Einheit kommen und dass wir was für die Gesellschaft bewegen.
Hermann, den ihr kennengelernt habt, der hat mir nach der Fertigstellung dieses Videos Folgendes geschrieben. Da schreibt er, ich habe das Video vor einer Woche an den Produktionsleiter weitergegeben. Und nun schauen sich die Mitarbeiter peu à peu den Video an. Gerade kam einer rein, von denen, der es angeguckt hat. Herr Schneider, ich habe mir jetzt das Video angesehen. Mir ist die Brust vor Stolz angeschwollen. Ich bin total begeistert. Also, was die da gemacht haben. Ich habe meiner Frau den Video gezeigt. Die sagt auch, wie toll. Schauen Sie mal hierher, meine Gänsehaut. Ist nicht gigantisch? Wie einer angefangen hat, das Brot zu brechen. Wisst ihr, mein Freund, die Grundschullehrerin, der Hermann, sind ganz normale Menschen, die angefangen haben, sich nicht zu sorgen, sondern im Vertrauen auf Gott, in der Abhängigkeit zu ihm zu handeln. Wisst ihr, wir haben einen Gott, der viel mehr tun kann, als wir jemals erbitten und uns ausmalen können. Und was hat er dir gegeben? Was hat er dir in deine Hand gegeben? Und Jesus stellt dir heute Morgen eine wichtige Frage. Vielleicht eine weichenstellende Frage für dein Leben. Bist du bereit, das Brot zu brechen? Bist du bereit, das Brot zu brechen? Weißt du, du kannst dich entweder sorgen oder auf Gott vertrauen und handeln. Und könntest du dir vorstellen, wie unsere Stadt, die Region Stuttgart, in der wir leben, aussehen könnte, wenn wir alle, du und ich, anfangen würden, das zu brechen und auszuteilen, was er uns gegeben hat. Danke, Herr, dass deine gute Nachricht bewegt. Und in erster Linie uns bewegt. Danke, dass wir entdecken dürfen, wer wir in dir sind. Du hast uns ein neues Leben geschenkt, hast uns eine neue Identität gegeben. Danke, dass wir keine Sünder mehr sind, sondern die Gerechten Gottes. Danke für deinen Heiligen Geist, der uns immer mehr zeigt, wer dieser Gott ist, wer du bist. Und ich danke dir, dass wir alles haben, so wie es dein Wort heißt, alles haben, was wir zu diesem Leben brauchen, das du für uns hast. Und ich bete, dass wir das entdecken, ergreifen und ausleben. Danke, dass du in uns Glauben wecken möchtest. Und ich bete, da wo jeder Einzelne vielleicht jetzt auf das gerade schaut, was er hat, oder auf Situationen guckt, wo die Möglichkeit hat zu teilen. Ich bete, dass du ihm Glauben jetzt schenkst und Vertrauen schenkst, dass du das Unmögliche tun wirst, wenn er bereit ist, das Mögliche zu machen. Und danke, dass es bei all dem nicht um uns geht, sondern dass du groß rauskommst. Dass Menschen dich finden, ihren Schöpfer und Erlöser und das Leben erleben, das du geschenkt hast. Amen.